Also auch wenn jemand stirbt, in Kamerun wird gefeiert.
Für ihn eigentlich selbstverständlich, dass seine Söhne beschnitten werden. Und für meine Mutter, die halt aus Niederbayern kam, ist dieses Thema, die kennt das nicht, die hat keine Ahnung davon. Und literally, Zitat, bestialisch, was da sozusagen passiert.
Damals konnte man noch anstupsen. Das kann man nicht mehr. Habe ich ihn angestupst und so ein, zwei Wochen später hat er mich zurückgestupst. Habe ich nichts mehr gemacht und irgendwann hat er mich angeschrieben und meinte, mein Rücken tut noch von deinem Poke weh. Und ja, richtig lame, aber hat was gebracht.
Und dann, Unlimited Reserve. Wie sehen denn bei euch so gemeinsame Feste aus? Keine Ahnung, Weihnachten oder Eid in deinem Fall. Wie sieht das aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Und da dachten die sich auch, okay. Und seitdem war da so ein Switch einfach.
Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer Folge von Was würde Baba sagen? Heute mit einem, ich glaube, so einer Frage, die sich viele Leute, die gerade zugehört haben, schon mal gestellt haben. Nämlich, was ist, wenn ich jemanden heirate oder mit jemandem in eine Beziehung komme, der nicht meiner Kultur entspricht, nämlich einer anderen Kultur? Wir wollen nämlich über heute interkulturelle Beziehungen sprechen. Ich habe schon ein paar durch. War erst auf dem Dampfer, nee, es muss derselbe Kultur entsprechen. Jetzt bin ich auf dem Dampfer, nee, eigentlich muss es das nicht. Und ich habe ein tolles TikTok-Pärchen, also ihr seid ja ein Pärchen, aber ihr seid auf TikTok, heute eingeladen, Sunny und Weezy, die auf TikTok vor allem über eure vier kulturelle Beziehungen sprechen. Welche vier Kulturen sind da alle drin, Sunny?
Also ich bringe die iranische und kanadische Kultur mit und natürlich die deutsche, weil ich hier aufgewachsen bin. Und?
Ich bringe die kamerunische Kultur und afrikanische Kultur. Kann ich so sagen.
Jetzt interessieren natürlich die meisten Leute auch so ein bisschen die ganze Geschichte. Wie sind diese vier, vielleicht sogar fünf Kulturen, Wie ist das zustande gekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Was ist so die Beziehungsgeschichte? Und vor allem, als ihr sozusagen gerade in diesem Dating-Part wart, habt ihr euch Gedanken gemacht über, muss das oder muss mein Partner die gleiche Kultur haben wie ich oder spielt das eigentlich nicht so eine große Rolle?
Also ich muss sagen, ich bin auch so aufgewachsen, dass man sagt, man muss mit dem gleichen Landsmann, also ich bin iranisch aufgewachsen, mein Stiefpapa ist Iraner und meine Mutter ist Iranerin und wir sind halt sehr mit einer ganz starken iranischen Kultur aufgebracht worden. Und uns wurde auch immer gesagt, man muss seinen Landsmann heiraten. Ich war auch mit meinem Landsmann verheiratet und obviously auch dann geschieden. Und ich war aber immer sehr offen, weil ich auch gemerkt habe, dass mir diese Kultur im iranischen, ja, oder die iranische Kultur nicht so, irgendwas passt da nicht bei mir, weil ich ja auch in Kanada aufgewachsen bin oder auch in Deutschland passt diese strenge iranische Kultur nicht zu mir. Ich war dann immer sehr, sehr offen. Und ich glaube, also diese Invisible String Theory, was man ja sagt, war bei uns komplett der Fall. Er war immer da, aber ich habe ihn nie gesehen. Also mein Bruder, er hat auch kamerunische Freunde, die mit ihm befreundet sind und die sind sich auch über den Weg gelaufen, aber nie wirklich irgendwie in Kontakt getreten. Und zum richtigen Zeitpunkt haben wir uns dann kennengelernt und ja, das passt einfach perfekt.
Bei dir? Dachtest du dir früher, kamerunische Frau wird's oder warst du so?
Sei ehrlich.
Du da, so, wir bleib mal aus kurz.
Nee, also für mich, es war, also meine Eltern, die haben immer gesagt, ja, du musst eine kamerunische Frau heiraten. Aber für mich, es war ganz anders, weil ich habe also immer ab und zu, nicht ab und zu, also, aber meine erste Beziehung, die ich zu meinen Eltern, also ich habe zu meinen Eltern, okay, das ist mein Partner oder so. Es war keine kamerunische Frau. Und die waren alle richtig, also nicht geschockt, aber die fanden das nicht so lustig. Ja, das ist, ja. Und ja, nach ein paar Monaten, die haben einfach gesagt, okay, ja, das ist dein Wahl. Wir haben keinen anderen, also wir müssen mit das leben. Es ist einfach so. Und dann irgendwann haben die das akzeptiert.
Haben die jemals erklärt, warum es jetzt eine kamerunische Frau sein soll?
Also ich glaube, es ist einfach, die sind einfach oldschool. Ne? Und die, ja, es ist schwer zu sagen. Das ist, ja, die haben nie erklärt, warum es eine kamerunische Frau sein sollte. Ja.
Wenn man jetzt so drüber nachdenkt, hast du eine eigene Antwort drauf, so warum die Eltern dann doch einem, also bei dir ja auch, warum das denen doch wichtig ist, dass das so ein Landsmann oder eine Landsfrau sein soll oder der gleichen Kultur entsprechen soll?
Also bei mir, es ist einfach so in unserer Kultur. Und wenn dann jemand einen anderen Landsmann heiratet, sagt man dann auch sofort, oh Gott, irgendwas stimmt mit ihr nicht und was ist das für eine Phase? Und es hat auch nicht wirklich was mit Religion zu tun, einfach wirklich diese festgefahrene Kultur.
Ja, genau. Also auch bei meinen Eltern. Also es ist einfach so, dass wenn du auf dieses Dorf, sagen wir, also in Kamerun, du musst eine Frau von dieses von dem gleichen Dorf heiraten. Aber irgendwann, also es ist jetzt auf jeden Fall anders, weil ein Mann von einem anderen Dorf, also der ist mit einer Frau von einer komplett anderen Region. Und es ist langsam anders, ja.
Mhm.
Und das ist schon inakzeptabel, ja, ne? Ja, für kamerunische Verhältnisse, ja, ja, wenn die nicht mal aus dem gleichen Dorf kommen.
Genau. Also zum Beispiel mein Bruder, ja, also seine Frau ist auf, also kommt auch kommt aus einem anderen, also komplett anderen Dorf. Also für meine Eltern, es war so schwer zu akzeptieren. Aber irgendwann, die müssen einfach ja, sagen, okay, ja.
It is what it is.
It is what it is.
Genau.
Wenn ihr jetzt mal so auf eure eigene Beziehung guckt, die kulturellen Unterschiede dann auch unter euch, was sind so die Sachen, wo ihr sagt, das ist das Positive darin, aber vielleicht auch mal so Hand aufs Herz, das ist schon auch eine Schwierigkeit gewesen.
Also das Positive, muss ich wirklich sagen, ist einfach diese Musik, diese Fröhlichkeit, die die kamerunische Kultur mit sich bringt. Also auch wenn jemand stirbt, in Kamerun wird gefeiert. Also es ist immer mit Musik und Feiern und Fröhlichkeit verbunden und ich spüre das wirklich bei uns zu Hause. Da läuft immer die Musik, er tanzt bei jeder Gelegenheit, beim Kochen, Putzen, was auch immer, er ist immer am Tanzen. Und das sehen natürlich die Kinder und das trägt sich ja auch auf unsere Laune dann über. Das finde ich richtig, richtig schön.
Ja, also die iranische Kultur für mich, ich finde, also diese Offenheit, ne? Also wenn du zum Beispiel einen Iraner besuchst, och, also das Essen, erstmal, Besucher ist King. Also beim Iraner. Punkt. Ja, Besucher ist King.
Okay, und die Schwierigkeiten? Weil wir jetzt schon, wir haben ja schon an euren Eltern gemerkt, es ist jetzt nicht so ganz, und ich würde jetzt mal noch so selber dazu argumentieren, jetzt ist vielleicht schon so iranisch, weiß ich nicht, afghanisch wäre jetzt schon schwierig, aber ja, iranisch-kamerunisch ja, ist nochmal sozusagen ein anderer Schwierigkeitsgrad. Was hat das für eine Rolle gespielt?
Ja, natürlich sind da ganz große Unterschiede, wie er aufgebracht worden ist oder ich. Wir sind eine sehr temperamentvolle Familie grundsätzlich. Wir zeigen unsere Emotionen, wir sagen uns ständig, dass wir uns lieben. Da ist es überhaupt nicht so. Also da ist wirklich alles sehr rational, sehr, also nicht emotionslos, aber ja, die Emotionen werden anders gezeigt und das war für mich persönlich schwierig, weil ich ja, wie gesagt, so aufgewachsen bin, immer wirklich, dass man über die Emotionen spricht und poetisch und dieses ganze Iranische drum und dran. Und dann sowas, so eine Kultur, die irgendwie dann doch gar nicht dem ähnelt, war schon ein bisschen schwierig, auch wenn wir die Kids um uns herum haben, sage ich auch immer, sag doch mal, dass du stolz bist, dass du sie liebst und so. Und ja, also mit seiner Familie war das halt auch ganz schwierig, weil die sind ja auch sehr religiös, sehr, sehr christlich und ich natürlich obviously ja nicht und auch, dass wir uns da im Mittelpunkt irgendwie sehen und auch, also die mich dann vielleicht akzeptieren, war für mich persönlich auch eine große Sache.
Was ich gemerkt habe, ist es ist nicht Chaos, aber es ist
Achso, dass wir so durcheinander und laut genau, sind.
Genau, ja.
Wir sind voll laut, ja.
Ja, also.
Also wirklich, damit strugglen wir alle. Auch wenn meine Geschwister neue Partner haben, sagen wir auch immer, genau, boah, wenn die jetzt unsere Familie kennenlernen, oh, wenn die das überstehen, dann kann uns nichts mehr auseinanderbringen.
Ja, also es ist immer ein Thema, aber für mich, ich bin sowieso ruhig, also das,
das für dein Gemüt einfach.
Ja, also es ist kein Problem für mich.
Aber gab es andere Punkte bei dir, wo du so innere Konflikte hattest? Vielleicht auch, weil du bist aus Afrika, du hast eine andere Hautfarbe, der Rassismus spielt natürlich gewollt, ungewollt auch eine Rolle. Hast du das, weil das ist natürlich ein Thema, wenn man das hat man automatisch nicht, wenn man jemanden aus dem gleichen Dorf zum Beispiel heiratet.
Ja, also am Anfang, ich war auf jeden Fall skeptisch, ne? Also ob deine Familie wird mich also akzeptieren, ne? Aber das war ein Kopfspiel, ne? Also ich habe immer, ja, zum Beispiel, wenn ich deine Eltern also am Anfang besuchen, ne, es war schwer.
Ich weiß.
Ja, aber irgendwann, ich habe mit Sonjas Vater und Mutter.
Boah, wirklich, Ehrenmann. Ja. Das würde nicht jeder machen.
Also ich habe die beide, ne, so gesagt, hey, ich, Oma und Opa, ich liebe deinen Tochter und ich will mit deiner Tochter, ne, bleiben. Also so, wir wollen unser Leben aufbauen, genau. Und nachdem es war...
Da hat er sich den Respekt auch dann bei meinen Eltern geholt. Die waren ja wirklich sehr lange nicht dagegen, aber sehr skeptisch dem gegenüber und dachten sich so ein auf den, das ist bestimmt eine Phase, sie ist geschieden. Und das hat wirklich sehr lange gedauert und die waren wirklich da auch sehr resistent und meinten, nee, ihren iranischen Mann und wir werden das nicht akzeptieren, bis er dann wirklich bei meinen Eltern vor der Tür stand, da reingegangen ist und meinte, ich liebe sie und ich möchte mit ihr bleiben und sein und ich werde mich um sie kümmern. Und da dachten die sich auch, okay. Und seitdem war da so ein Switch einfach. Dann waren die wirklich offen und haben ihm auch eine Chance gegeben, ihn kennenzulernen. Und jetzt lieben die ihn auch so sehr, dass die auch immer ihn anrufen und nicht mich. Wirklich immer, wenn was ist, rufen die ihn an. Wenn, ja, die wissen wollen, wie es uns geht, rufen die ihn an. Die rufen mich schon gar nicht mehr an.
Du warst schon mal verheiratet, ja. Hast du ja gerade schon gesagt. Mhm. Wie war, also weil du hast dich ja offensichtlich, weiß ich nicht, ob du dich dafür entschieden hast oder ob das so...
Das war von der Familie arrangiert. Ich war tatsächlich 17 und ja, also es war gegen meinen Willen. Ich meine, mit 17 kann man sowas nicht entscheiden. Wir waren im Iran und die meinten so, du bleibst jetzt hier und heiratest und sind ohne mich wieder zurück nach Deutschland gekommen. Das war auch eine ganz große Geschichte und ja, und dann habe ich halt Zeit gebraucht, bis ich groß geworden bin, eine Frau geworden bin, zu wissen, wer bin ich, was will ich im Leben und dann auch diesen Mut zu fassen, mich da zu trennen, weil meine Family war komplett dagegen. Also niemand stand da wirklich hinter mir. Und dann musste ich auch alleine das durchziehen. Und deswegen war ich auch irgendwie so, ich wollte endlich glücklich sein, endlich das haben und erfahren, was ich mir immer sehnlichst gewünscht habe. Heiraten aus Liebe, mit jemandem zusammen sein aus Liebe und selber aussuchen. Das war immer so mein größter Wunsch, weshalb ich, glaube ich, auch dann immer so sehr dafür gekämpft hatte.
Hattest du dann danach so eine... Weil ich kenne das von einem Bekannten von mir, der hatte auch sehr früh eine, ich will nicht so richtig arrangierte Beziehung, aber es war schon so ein bisschen in die Wege geleitete Beziehung, auch mit einer Landsfrau, beide Afghanen. Und der hat danach dann einen kompletten so Upturn gehabt, so auf seine eigenen Landsleute, weil er so meinte, nee, diese Filme will ich nicht nochmal machen.
Ja, also das war auch bei mir eine ganz, ganz lange eine Geschichte, wo ich dachte, ich werde nie wieder in den Iran gehen. Ich will nie wieder da was sehen, was irgendwas damit zu tun haben, weil ich einfach voll kaputt war im Kopf von dem, was ich erfahren habe und einfach dieses Trauma, einfach da mit 17 Jahren dort gelassen zu werden, obwohl du keine Ahnung hast, was da passiert, wie überhaupt eine Ehe funktioniert, was eine Ehe bedeutet und dann auch noch diese ganzen Dinge, die Iran mit sich bringt. Das war, also ich war da wirklich done.
Und dann der Switch. Jahre später.
Ja, ich musste mir erstmal so Mut haben und wirklich selbstbewusst genug sein, zu allen zu sagen, ich möchte das nicht mehr.
Habt ihr euch dann über den quasi gemeinsamen Bekanntenkreis einfach kennengelernt? Oder wie war dann so das erste Aufeinandertreffen? Wie ist das denn zustande gekommen? Weil du ja schon meintest, dein Bruder hatte gemeinsame Freunde, die ihn kannten?
Genau. Also die haben gemeinsame Freunde. Wie gesagt, er war immer da, aber nie wirklich in meinem Blickfeld, auch meinem Bruder nicht. Mein Bruder hat zum Beispiel immer so Events abgefilmt und er ist sogar auf den Videos drauf damals. Aber ich habe das nie wirklich so richtig wahrgenommen. Dann kam Facebook, also wir sind richtige Millennials, wir waren da noch so voll auf Facebook unterwegs und da habe ich halt gemeinsame Freunde von meinem Bruder so Posts und Fotos gesehen und auf einem Bild war er mit drauf. Ich dachte mir, ja, ich guck mal auf seine Seite und da hat er auch so politische Sachen gepostet gehabt, dachte ich, boah, der ist auch schlau, er ist schlau und postet politische Sachen. Dann, damals konnte man noch anstupsen. Das kann man nicht mehr. Habe ich ihn angestupst und so ein, zwei Wochen später hat er mich zurückgestupst. Dachte ich auch, okay. Und jetzt habe ich nichts mehr gemacht. Und irgendwann hat er mich angeschrieben und hat mich angeschrieben und meinte, mein Rücken tut noch von deinem Poke weh. Und ja, richtig lame, aber hat was gebracht.
Und dann, Unlimited Reserve.
Und dann haben wir einfach geschrieben und seitdem sind wir wirklich unzertrennlich.
Okay, ganz kurz für die Leute, die nie auf Facebook waren, weil ihr vielleicht zu jung seid. Hier sitzt einer.
Oh mein Gott.
Facebook war mal eine sehr viel frequentierte Plattform, so wie Instagram und was auch immer. Und da war es nicht so wie auf TikTok, wo man einfach nur Content hatte, sondern es war im Grunde genommen wie so ein, wie so einfach nur Profile. Man hat einfach nur Profile gehabt und die Profile haben so gepostet. Man hat ein eigenes Profil gehabt und wenn du ein anderes Profil gesehen hast, konntest du den so anstupsen. Es gab so eine Funktion, die hieß literally anstupsen. Das war dann so wie so jemanden hinweisen darauf, genau. So hey,
ich bin hier.
Aber ohne die direkt anzuschreiben. Also es war so der Schritt vor in die DMs sliden, war erstmal so anstupsen.
Genau.
Und das war, also das ist schon eine, eigentlich, wir sind jetzt ein bisschen alt jetzt, ne? Aber
Nein, Facebook-OGs hier.
Genau. Das ist auf jeden Fall, früher war das so der flirtive Way, um mit Leuten so ins Gespräch zu kommen.
Yeah.
Ich vermisse auch, also jetzt nicht mehr. Schere. Ich hab Freunde. Ich schere. Aber früher war das so, das war so wie, ich weiß nicht, das Äquivalent jetzt auf Instagram wäre, glaube ich, so Story angucken und vielleicht so einmal reagieren.
Ja, genau.
Ah, ja.
Okay. Dann der Risk God himself. So.
Genau, ja. Und ja, wir sind einfach, und also das war eine richtig turbulente also Zeit von meinem Leben, weil ich war gerade also mit dem Studium fertig. Ich habe meinen ersten Job bekommen und ich war ständig also hin und her zwischen, also ja.
Wo wir waren.
Ja, genau. Ja, es war wirklich, aber ich habe es einfach, also versucht, ne, Kontakt zu behalten und jedes Wochenende bin ich zurück zu sie gefahren und genau.
Habt ihr euch am Anfang so oft geheim getroffen?
Ja.
Also,
ein bisschen, ne?
Genau, also von, also deine Mutter
war, schon crispy, ja.
Deine Mutter war ein richtig, also CIA, FBI,
ja.
Alles. Also wirklich.
Ich weiß. Ich weiß.
Also,
wie? Erzähl mal was. Erzähl mal, wie die.
Ja, also.
Weil das ist ja bekannt, sie, ne? So.
Ja, ja, ja. Also, sie wusste.
Alles, ne? Was alles, du geliked, ne? Hast.
Also, hey, nee, das war wirklich. Wir waren in der Stadt. Sie hat unsere Post geliked. Ja, ich sehe euch.
Ich sehe euch.
Ja, genau. Aber, und dann, ja, also. Also wie viele Monate später haben wir fast...
Wann du sie kennengelernt hast, so face-to-face, ja, face, ja, ein Jahr später.
War fast ein Jahr später, genau. Mhm.
Also so ein Jahr Datingphase.
Genau.
Ein Jahr fest zusammen, ja. Über ein Jahr fast fest zusammen.
Ach so, und dann die Eltern kennengelernt quasi.
Ja, also die wussten Bescheid, so von Weitem,
ja,
da
okay.
Gibt es jemanden. Und die haben halt auch natürlich meine Insta-Stories und Facebook und das ja auch gesehen. Es war halt nicht so komplett geheim, aber halt auch nicht so offiziell, dass ich... Dass die sich face-to-face kennenlernen. Das hat ein bisschen gedauert.
Und auch bei mir, ne? Also
bei dir hat es sogar noch länger gedauert.
Ja.
Wann hast du deine Eltern kennengelernt?
2 Jahre später.
Ja.
Aber einfach wegen der Distanz oder weil du auch vorbereitet hast?
Weil ich war ein bisschen vorsichtig, ne? Genau. Ne? Ja. Also meine Eltern, ich hab meine Eltern
immer so
wieder,
gegeben.
Ne, ein bisschen Krummel so gegeben. Ja. Ja, und dann 2 Jahre später, ja, ich hab's einfach ein Videocall gemacht, oder? Ja, ein Videocall. Mhm. Dann hab ich sie präsentiert. Ne? Das ist meine Partner. Und,
genau. Und wie war die Reaktion, die erste?
Oh, ich glaube, es...
Ein ganz langes Telefonat war das.
Ja, wegen, also, soll ich sagen, über Iran und so?
Ja, war, kannst okay, du.
Also,
ja.
Weißt du, also... meine Eltern, die gucken auch, also manchmal so die Nachrichten, mhm, ne, und die sehen einfach Sachen und die denken, dass das ganze Land ist einfach so. Ne? Nee, es ist nicht so. Also das ist, nein. Und ich habe versucht, sie zu erklären, dass, nee, bitte, du kannst einfach ein Land nicht komplett so in eine Schublade packen. Ne? Und dann, ja, es war nach ein paar Monate, alles war wieder ruhig.
Darf ich fragen, ob sie deine erste sozusagen weiße Freundin war?
Nee. Das war, also sie ist meine zweite und letzte. Ja.
Okay, was war, also wenn es unangenehm ist, dann sagst du stopp, ne? Ja. Aber vielleicht weißt du das ja, vielleicht weißt du es auch nicht und das ist jetzt interessant, ich darf für dich Fragen stellen. Wie war das mit der ersten Freundin? Haben die Eltern auch kennengelernt?
Ja. Und es war nicht so wie bei dir, und weil du bist auf jeden Fall regelmäßig in Kontakt mit meinen Eltern. Aber meine erste Freundin war, es war komplett anders. Ja. Ja. Andere Zeiten, ich war noch Student und so, und genau.
Spannend. Okay, wir haben ein paar Thesen vorbereitet.
Okay.
Ihr könnt einfach darauf reagieren, wie ihr lustig seid. Die sind jetzt ein bisschen genereller über sozusagen kulturelle Beziehungen und Themen, die da so vorkommen könnten. Kulturelle Unterschiede bereichern eine Beziehung nicht automatisch, sondern können genauso gut zu Konflikten und Missverständnissen führen.
Ja, teils, teils.
Was für sozusagen Konflikte gibt es denn, wenn man in interkulturellen Beziehungen ist?
Ja, zum Beispiel Erziehung, wenn man Kinder hat. Er ist zum Beispiel sehr streng erzogen worden in einer anderen Hinsicht, ich in einer anderen Hinsicht streng erzogen worden, dass wir uns da einig werden, okay, wie möchten wir unsere Kinder erziehen, sodass wir das Beste aus seiner Kultur mit reinbringen und das Beste aus meiner Kultur, was wir beide dann wirklich mögen. Und da ist immer wirklich viel Kommunikation wichtig, dass man sich da einig wird. Oder auch Religion. Sehr christlich aufgewachsen. Ich bin jetzt nicht sehr religiös aufgewachsen, aber dann auch darüber sprechen, möchten wir unsere Kinder christlich auferziehen, islamisch oder religionsfrei, wie. Und das sind Dinge, die auf jeden Fall vorher besprochen werden müssen, weil dann kommen die Dinge plötzlich und dann hat man die große Baustelle und Surprise jetzt.
Genau, also.
Jetzt frage ich mal kurz aus eigenem Interesse. Wie geht man damit um?
Ja,
also und vor allem, wie findet man eine Antwort darauf? Weil gerade so eine Frage wie, du kannst ja nicht, also ich weiß nicht, ob man es kann oder nicht, aber du kannst halt schlecht Kinder christlich und muslimisch.
Genau. Doch, tatsächlich.
Ja, wie macht ihr das?
Also im Moment ist es so, also wir waren vor kurzem
in Kamerun.
Kamerun, ja. Und meine Mutter hat schon vor Monaten gesagt, wir müssen deine Tochter, also die Kleine, taufen.
Taufen.
Und das war für mich ja ein bisschen schwer, weil ich weiß, ich muss erstmal mit sie abklären, ne, ob das, also. Aber meine Mutter hat einfach nicht aufgegeben. Ne? Wir sind in Kamerun gelandet. Sie sagt, nee, wir müssen das machen. Ich sage, nee, das geht nicht so. Ich muss mit sie erstmal sprechen. Dann, ja, sonst, es wird Probleme geben. Mhm. Ne? Und ich hatte schon mit sie gesprochen. Wir wollen unsere Tochter einfach so, also sie kann später entscheiden, okay, ich will diese Religion verfolgen oder so, keine Ahnung, ja.
Ja.
Ja, genau. Ja.
Also einfach erstmal pausieren und dann die Kinder selber entscheiden lassen.
Also nicht pausieren, wir erklären denen schon so viel, wie wir können. Also ja. Mein Sohn hat auch ganz viele Fragen über Moscheen, zum Beispiel Islam, er hat auch islamische Freunde und natürlich wird in der Schule das Christentum auch gerade durchgenommen. Die haben jetzt Vater Unser gelernt, ja. Ich habe es mit ihm auswendig gelernt. Und wir sind da komplett offen, wir geben ihnen alles an Informationen, was sie möchten, dass sie dann später eigenständig entscheiden können, ob sie sich einer Religion zugehörig fühlen oder womöglich sogar gar keine Religion zugehörig fühlen und einfach offen sind und ja.
Ich hatte das mal, meine Mutter ist ja auch Christin und deutsch und mein Vater ist Moslem, Palästinenser.
Aha.
Und ich habe das erst jetzt hier irgendwie im Nachhinein erfahren, dass es so, weil es sind ja oft Kleinigkeiten, die man nicht so richtig beachtet, weil meine beiden Eltern sind jetzt nicht so richtig religiös, aber sie sind ja trotzdem so geprägt. Und zum Beispiel mein Vater war es immer für ihn eigentlich selbstverständlich, dass seine Söhne beschnitten werden. Und für meine Mutter, die halt aus Niederbayern kam, ist dieses Thema, die kennt das nicht, die hat keine Ahnung davon. Und als es dazu kam, sie fand das bestialisch, was da sozusagen passiert, weil sie das einfach so, weil da wirklich so Welten aufeinandertreffen, interkulturelle Beziehungen, die sich halt kaum miteinander irgendwie so, kaum Schnittmengen haben irgendwie. Deswegen fand ich das interessant zu gucken, so wo funktioniert das vielleicht auch in den guten Sachen, aber wo ist vielleicht auch so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Wahl der Religion oder eben nicht Religion, wo es clashen könnte. Dann die zweite These, Familien und Traditionen spielen in interkulturellen Beziehungen oft eine größere Rolle als in kulturell homogenen Partnerschaften. Als du deine erste Ehe hattest, war das Thema Familie ein größeres Thema oder ein kleineres Thema als jetzt in dieser Ehe?
Was meinst du mit Familie?
Naja, so dieser Druck von der Familie, dieses so mitreden wollen und dann doch noch mitbestimmen. Ach so, okay. Und
ja, natürlich, da waren irgendwie alle Teil der Ehe. Also Oma, Opa, alle waren da, hatten da was zu sagen. Und bei uns jetzt ist es tatsächlich, wir sind diejenigen,
Wir treffen die Entscheidung für,
absolut.
Ja, für uns selbst. Ne?
Ja. Das ist ja eigentlich, ihr seid quasi durch die Beziehung mehr in dieses Selbstentscheiden gekommen.
Ja, wirklich. Also ich weiß auch, früher war ich so, wenn ich irgendwie Probleme in der Ehe hatte, habe ich immer sehr gerne bei meiner Oma oder bei meiner Mama Rat gesucht. Aber jetzt ist es wirklich so, 100% klären wir alles immer miteinander und auch wirklich positiv, immer erfolgreich.
Jetzt kann sie dir halt schlecht Tipps geben. So. Ja. Tipps oder auch nicht Tipps, bei dir genauso.
Ja, wirklich.
Wie sehen denn bei euch so gemeinsame Feste aus? Keine Ahnung, Weihnachten oder Eid in deinem Fall. Wie sieht das aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja,
also, feiert ihr alles?
Ja, wir feiern alles. Also
alles.
Christliche, also iranische, kamerunische, alles. Wir feiern einfach alles.
Ja.
Ja.
Und dann mit Family oder ohne Family?
Meistens
mit Familie. Also auch an Weihnachten fahren wir jetzt zu meinen Eltern immer. Feiern wir auch mit denen Weihnachten, auch das persische neue Jahr, Ostern und ja.
Wie heißt das persische? Nevruz? Noruz?
Noruz.
21.
Januar, oder?
März.
Sorry,
Frühlingsanfang, ja. Erster Frühlingstag. Er kann auch richtig gut Persisch.
Farsi?
Farsi.
Khodafes.
Ja, sehr gut.
Ich kann nur so komisch sagen.
Khodafes.
Voll süß. Hat sonst so gerade Traditionen, fällt es euch jetzt schwieriger, die so weiterzugeben, weil ihr sozusagen dieses gemeinsame Tradition gar nicht richtig habt? Ich fange mal bei mir an, ich erzähle mal ein bisschen von mir. Ich hatte meine letzte Beziehung, also Ex-Beziehung, die war auch muslimisch. Mhm. Und ich habe mir das damals so voll romantisiert, weil ich mir dachte, geil, sonst waren immer alle meine Freundinnen deutsch oder also europäisch zumindest. Und habe dann in den ersten Beziehungen gemerkt, so ja, aber da fehlt so ein bisschen dieses so arabische, muslimische irgendwie. Und dann war ich in der Beziehung und habe auch in der Beziehung gemerkt, man entstammt zwar so more or less derselben Kultur, aber es gibt so viel zu viele Unterschiede eigentlich. Also das wäre wie wenn ein Iraner mit einem Afghanen zusammen ist. Man spricht zwar so eine ähnliche Sprache und entstammt einer ähnlichen Kultur, aber es ist nicht das Gleiche. Und wahrscheinlich selbst im Iran könntest du aus der sozusagen selben Kultur kommen, aber dann andere Stadt, so wie bei deinen Eltern. Deine Eltern haben ja auch gesagt, so, man muss aus demselben Dorf sogar kommen, genau, damit das irgendwie so Schnittmenge hat. Schon unterschiedliche Dörfer könnten unterschiedlich sein. Und da habe ich auch gemerkt, so dieses gleiche Kulturending, man romantisiert das so ein bisschen, weil man sich das so gleich und gleich vorstellt, aber so ähnlich ist das dann meistens gar nicht. Und das habe ich dann in der Beziehung auch gemerkt, so das war ein bisschen zu viel reininterpretiert.
Ja, letztendlich, also ich muss sagen, die Kulturen, er hat jetzt ja auch viele persische Dinge angenommen, auch Kulturen, die vielleicht für ihn jetzt auch wichtig sind und auch umsetzt und dann das einfach zu sehen, erfüllt das Herz so sehr, also das ist ja auch ein Liebesbeweis auf einem anderen Level, wenn die Person, die nicht von deiner Kultur kommt, dann die Dinge annimmt aus deiner Kultur und selber auch umsetzt oder...
Zum Beispiel, also deine Mutter kocht immer, also dieses persisches Reis, ne, mit... Also ich finde es lecker und ich koche das jetzt manchmal zu Hause.
Sogar so Tadik? Tadik, nee.
Tadik nicht.
Polo, wir reden über Polo.
Polo. Reis. Epson Polo heißt es, genau. Ja.
Okay, iranische Kochkunst hast du jetzt schon gemeistert. Mhm. Hattet ihr so Kulturschöcke, was die Mehrzahl von Schocks?
Also auch als ich ihn kennengelernt hatte, ich bin jetzt richtig honest, aber das habe ich dir auch gesagt.
Liebe.
Ich habe ihm das aber auch schon mal gesagt. Ich habe gegoogelt, als ich ihn kennengelernt hatte, was ist so typisch afrikanisch so oder kamerunisch, was sind so die Traits, dass ich halt weiß, worauf ich mich einlasse, was so mich erwarten könnte, weil ich muss ja vorbereitet sein. Und da habe ich halt auch schon gehört, dass zum Beispiel regelmäßig auch Geld nach Hause geschickt wird, regelmäßig. Und da, das wusste ich da zwar schon, dass sowas passiert, aber dann das wirklich zu sehen, wie häufig sowas passiert, dachte ich auch, wow, das kannte ich so nicht.
Und was hat dich dann so geschockt?
Weil ich es anders kenne. Zum Beispiel ist es ja normal, dass Afrikaner grundsätzlich, die im Ausland wohnen, immer regelmäßig Geld nach Hause schicken, um die Eltern zu finanzieren, den Cousin, vom Urcousin, Cousin. Also vielleicht sind die nicht mal verwandt, aber ist trotzdem irgendwie ein Cousin. Ja. Und alle zu finanzieren, wenn die einen Laptop möchten, studieren möchten, ist es einfach total selbstverständlich und normal, dass der eine Familienmitglied, der jetzt im Ausland lebt, dann das alles finanziert. Ich kenne es so, in unserer iranischen Kultur ist es so, dass die Älteren immer die Jüngeren unterstützen, dass sie die finanziell auch unterstützen, sagen, hier, ich kaufe dir das, ich kaufe euch das, ihr seid ein junges Paar, dass ihr so ins Rollen kommt, ein bisschen was für euch aufbauen könnt. Deswegen, das war auch so ein riesen Unterschied für mich, das dann auch hinzunehmen. Und das ist es halt auch in einer interkulturellen, multikulturellen Beziehung auch, Kompromisse einzugehen, auch Akzeptanz und Respekt, zu wissen, okay, das entspricht jetzt nicht meinen Vorstellungen, ich kenne es anders, ich fände es vielleicht auch nicht so vielleicht optimal. Trotzdem respektiere ich das, akzeptiere es und weiß, dass es bei denen so, dann ist es so.
Hast du es angesprochen?
Ja, bei ihm?
Ja.
Voll oft.
Ja. Wie kam das bei dir an?
Also ich habe einfach, ich habe es versucht, sie zu erklären, das ist, also bei uns, es ist normal, ne? Es ist einfach normal, ne? Familie für uns ist nicht nur Vater, Mutter, Kind, nein. Es Cousin, also Cousin, Cousin, Tante, Onkel, die sind alle Familie.
Also sein Opa hatte 11 Frauen, ne? Also nur,
ja,
nur, und die also, haben alle jeweils so 10 Kinder und so.
Also es ist, also meine Familie in Kamerun ist sehr groß. Es ist einfach so. Ich weiß nicht, wie viel Cousin und Cousine.
Ich Roundabout, was schätzt du?
Also wenn mein Opa 11 Frauen hatte und dann meine Oma hatte 12, also 12 Kinder, das heißt 12 Tante und Onkel. Yeah. Das heißt,
da kommt einiges zusammen.
Genau.
Und euer Dorf ist ja so deine Familie. Genau.
Ja, meine Oma hatte 12 Kinder.
Mhm.
Und wir sind, also meine Familie, also mein Mutter und mein Vater, wir sind die kleinste Familie mit 5 Mitgliedern. Die andere sind mindestens 9, 8, 7, 9. Also,
In Deutschland würde man sagen Clan.
Ja, genau, richtig.
Genau, kamerunischer Clan.
Ja, also im Dorf, also in so unser Dorf, nur, also unser, wie kann ich sagen, wenn du, also wo mein Opa gelebt hat, es ist einfach ein kleiner, Park, ne? Mit ganz viel.
Alle seine Häuser.
Ja, genau.
Hatte deine Familie so Vorurteile gegenüber der iranischen Kultur, der iranischen Leuten?
Ja, natürlich. Also die hatten, also was haben die gesagt? Versteht euch, ne? Also dieses Unterschied, also für also kulturell Unterschied, das war der erste Punkt. Ich habe es gesagt, hallo? Nein, ich sehe das nicht so. Ne? Ja, okay, vielleicht gibt es ein paar Punkte, die ich bis jetzt habe ich noch nicht gesehen.
Aber was waren diese Punkte, was deine Familie, wovon die ausgegangen sind?
Okay, mit Religion.
Mhm.
Weil die dachten, in Iran, es ist, also die Leute sind alle muslimisch. Ich sage nein. Ne? Also es ist einfach, die haben einfach zu viel Medien oder Fernsehen geguckt und die denkt, jeder Muslim ist
streng religiös.
Ja. Oder ist ein Problemmaker, sagen wir so. Genau.
Ja.
Und für mich, das war für mich ein No-Go. Ich sollte das auf jeden Fall abklären und jetzt, die wissen das, ja, es ist nicht so. Ja. Ja, ein Punkt und zweite war, warte mal.
Wir machen Punkt für Punkt. Du hast den ersten, du kannst weiter überlegen. Ja, jetzt gehen wir bei dir rüber. Jetzt machen wir Vorurteile von Iranern gegenüber Kamerun.
Ja, also ich glaube, das hat auch mit persönlichen Erfahrungen zu tun. Meine Mutter ist ja als junge Frau nach Kanada damals ausgewandert. und hat halt in einer nicht so schönen Gegend ihr Leben in Kanada angefangen, so in einer runtergekommenen Gegend, bis sie sich da sammelt und alles. Und da waren halt dunkelhäutige Menschen, die zum Beispiel mit Drogen gedealt haben. Und das hat sie halt direkt in ihrem Kopf immer damit verknüpft, dass da irgendwie immer was mit Drogen sein könnten, weil das ihre erste Erfahrung war. Und das war halt auch ihre große Sorge. Was macht er denn? Hat er denn was gelernt? Und ist er denn anständig? Und ja, da musste ich erstmal das aus ihrem Kopf rausbekommen. Aber sonst so Vorurteile Afrikanern gegenüber hatten die tatsächlich nicht so.
War das belastend für dich, sozusagen immer dieses so, wie so ein Erklärungsversuch für deinen Partner gegenüber deinen Eltern machen zu müssen, weil du das Gefühl hast, boah, jetzt muss ich den so nicht schönreden, aber den so irgendwie darstellen, dass so wie er ist, aber irgendwie immer so ein bisschen verkaufsgesprächmäßig, so nein, aber er ist eigentlich nicht so.
Ja, ich glaube, das haben sie halt in dem Moment auch gebraucht, dass ich denen wirklich die Infos gebe, die sie gebraucht haben, um für sich im Kopf damit klarzukommen, okay, it is what it is, und ihn einfach kennenzulernen, auch aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive. Ich glaube, das haben die gebraucht. Das war zum Teil auch manchmal anstrengend, aber ich habe halt wirklich versucht, auf sie einzugehen und für sie da zu sein, die Fragen zu beantworten.
Dein zweiter Punkt eingefallen?
Nein.
Okay, sehr gut. Dann haben wir die dritte These. Interkulturelle Beziehungen können auch zu Identitätskonflikten führen, da Partner oft zwischen den eigenen und gemeinsamen kulturellen Werten pendeln. Oder vielleicht auch vor allem für eure Kinder. Mhm. Ja. Kamerunisch, iranisch, christlich, muslimisch. Man ist ja so, ich hatte das ja auch. Ich war ja auch so, keine Ahnung, bin ich deutsch, bin ich Palästinenser, I don't know.
Ja, mal so, tagesformabhängig.
Ja, so je nachdem, welcher Feiertag gerade ist.
Ja, genau, was für Vorteile man hat. Ja, absolut, würde ich sagen. Also ich bin jetzt nicht diese, sage ich mal, typische Iranerin, typische Kanadierin, Deutsche ja auch nicht, Kamerunerin ja auch nicht. Also wir haben wirklich unsere eigene Kultur, irgendwie unsere kleine eigene Kultur entwickelt.
Wie findet man da seinen Weg zwischendrin? Es fängt ja schon bei so einfachen Sachen an wie Sprache.
Ja.
Ja, also bei uns zu Hause, wir sprechen also Persisch, Englisch, Deutsch, Pidgin.
Ja.
Also es ist einfach, wir mischen einfach alles. Manchmal spreche ich mit unserem Sohn Deutsch und dann kommt die Kleine, dann spricht sie mit Englisch oder Persisch. Ja, es ist, ja.
Und ihr sprecht miteinander zu Hause? Englisch?
Englisch am meisten.
Ich spreche auch sehr gerne Pidgin, dieses afrikanische Englisch macht mir unheimlich viel Spaß.
Und wenn ihr jetzt sagt, so, wo fühlt ihr euch dann so zugehörig? Weil ihr seid ja all over the place aufgewachsen, jetzt lebt ihr in Deutschland.
Wir fühlen uns, also jetzt vom Land her meinst du?
Ja, so von der Kultur, vom Land, so wo du sagst, wo du...
Überall. Würde ich sagen. Also, wie gesagt, wir haben unsere eigene kleine Kultur, wo jede Kultur mit eingeflossen ist, wo wir wirklich das Beste unserer Meinung nach so mit reingeholt haben und ausleben. Und dadurch hat sich wirklich diese eigene Kultur entwickelt. Und wir fühlen uns irgendwie überall zugehörig. Als wir jetzt auch in Kamerun waren vor kurzem, war es für, obwohl es das erste Mal war, fanden es die Kids jetzt auch nicht so strange.
Ja, ja, ja. Wir kannten das Essen. Also, unser Sohn hat gesagt, das ist unser bester Urlaub. Ich sag, hä?
Ja.
Wirklich?
Ja, man kennt halt einfach auch so, wie die Leute sprechen, wie sie drauf sind und das Essen. Genauso wie wenn wir bei meinen Eltern sind, wo das pure persische Chaos herrscht auch, alles okay. Und zur selben Zeit können sie auch in der Schule und in der Kita wirklich auch diszipliniert da sitzen und ihre deutschen Gespräche führen und zu Hause dann alles zusammen.
Das ist ja schon bei Leuten, die irgendwie so halb deutsch, halb etwas sind und hier aufwachsen, ist das ja schon oft so, diese Zerrissenheit nicht zu wissen, bin ich jetzt, wie bei mir, bin ich jetzt eigentlich Palästinenser oder bin ich Deutscher oder bin ich Niederbayer? Ja. So, da ist man ja, man weiß nicht so richtig, bei was man wirklich
zuhört. Nee, das wissen wir auch nicht.
Ist das eine Frage, die ihr euch stellt für eure Kinder, dass man, oder Hauptsache, die haben so diesen Mix bei euch verstanden? Weil ihr habt ja, ich gehe jetzt mal davon aus, ihr habt vor, in Deutschland zu bleiben.
Mal so, mal so.
Je nachdem, wie es hier weitergeht. Ja, verstehe ich auch.
Ja.
Wenn wir jetzt so Tipps, wenn ihr Tipps für andere interkulturelle Paare oder jemanden, der gerade, vielleicht sie sind ja auch viele junge Leute vor allem, die bei uns zuhören, so wenn ihr für die Tipps hättet, wenn die jetzt gerade jemanden interessant finden und sich vielleicht den Kopf darüber zu brechen, ah, aber der kommt aus einer anderen Kultur, anderer Kontinent, andere Religion, was würdet ihr denn mitgeben oder ihr?
Ich würde erstmal sagen, dass man wirklich in sich gehen sollte, sehen sollte, wäre man überhaupt wirklich, wirklich tief im Herzen bereit, eine andere Religion oder Kultur anzunehmen. Das ist nämlich wirklich das Wichtigste in erster Linie, denn man sollte nicht in eine Beziehung oder Ehe gehen mit dem Gedanken, oh, der wird sich ja eh ändern oder der wird ja vielleicht meine Kultur annehmen oder sogar die Religion ändern. Auf gar keinen Fall. Also wirklich, man muss diese Grundeinstellung haben, dass man die Person wirklich so annimmt, wie sie ist, offen sein und überraschen lassen, weil manchmal kommt durch diese neue Kultur dann wirklich so viele neue, schöne Dinge ins Leben und ja, aber da muss man sich erstmal wirklich im Klaren darüber sein, was es bedeutet.
Und ja, also einfach offen sein, ne? Genau. Nicht, also einfach offen sein, ne? Keine feste Vorstellung in deinem Kopf haben, da okay, es muss so sein. Es muss so sein, nein. Just go with the flow, kann ich so sagen. Ja.
Hat sich euer Bild oder euer Umgang damit nochmal geändert, als ihr angefangen habt, das auch auf TikTok zu teilen und diesen so Input von außen zu bekommen? Oder wie hat das eure Beziehung beeinträchtigt, im Guten oder im Schlechten?
Also natürlich haben wir ganz viele positive Meinungen diesbezüglich, aber selbstverständlich auch ganz viele negative Meinungen. Und surprise, von ganz vielen iranischen Männern kommt dann ganz viel wirklich negative Kommentare. Wer hätte das gedacht? Aber natürlich auch ganz viele, auch jüngere Leute, die sagen, oh wow, wie schön. Und wir haben das auch ein bisschen thematisiert, wenn da Fragen sind, dass wir darauf eingehen. Ja, also ich glaube, unsere Beziehung verändert oder irgendeinen Einfluss nicht. Wir versuchen das halt zu normalisieren und auch zu zeigen, wie es sein kann.
Ja. Jetzt heißt ja unser Podcast, was würde Baba sagen? Das heißt vor allem so in Bezug auf die Eltern. Hattet ihr ja beide auf jeden Fall Erfahrungen mit. Wie sollte man mit seinen Eltern umgehen und das denen so nahe bringen, wenn man jetzt sich entschieden hat, nicht jemanden zu nehmen, der aus der eigenen Kultur kommt?
Also,
du hast 2 Jahre gebraucht, so.
Genau. Ja, nehmt euch Zeit.
Also, ich würde sagen, einfach, ich glaube, langsam, ne, nicht so auf einmal auf deinen Eltern. Ne, zum Beispiel, wenn deine Eltern oldschool sind, dann musst du auf jeden Fall ein bisschen langsam, ja, nicht so schnell zu deinen Eltern erzählen. Mhm. Ein paar Krummel, etwas.
Step by step.
Step by step, genau. Ja. Das würde ich sagen.
Und dann danach pure Offenheit oder so denen die Informationen geben, die relevant sind?
0 to 100. Also auf jeden Fall. Danach alles.
All out.
Genau, ja.
Okay.
Also ich würde auch sagen, dass man auf jeden Fall auf die Sorgen der Eltern auch eingehen sollte. Die sind ja auch berechtigt, das ist ja nicht einfach so aus heiterem Himmel. Die haben ja auch ihre eigenen Gedanken, vielleicht auch Erfahrungen im Leben und Sorgen, dass man sich die anhören sollte und auch darauf eingehen sollte, wie ich zum Beispiel die Fragen versucht habe zu beantworten. Auch wenn sie mir das Gleiche, vielleicht 10-mal mich das gefragt haben, nicht jedes Mal habe ich mir wieder die Zeit genommen, es nochmal denen die Sorge zu nehmen, auf ihre Fragen und Sorgen einzugehen. Und einfach nur nochmal die Sicherheit zu geben. Und das kann halt wirklich dauern und das muss einem auch bewusst sein, dass wenn es resistente Eltern gibt, es nicht von einem Tag auf den anderen kommt, es sogar dauern kann. In unserem Fall wirklich einige Jahre. Aber dann auch, wenn man es über diesen Hügel geschafft hat, dann ist wirklich einfach ins Rollen kommt und alles schön sein kann.
Voll schön. Ja. Danke, dass ihr eure Beziehung hier mit uns geteilt habt. ich hoffe, der ein oder anderen Person da draußen, die auch in einer interkulturellen Beziehung ist, hat das geholfen. Ich weiß, dass das mir geholfen hat. Weil ich finde, das ist so ein Thema, man redet sehr wenig darüber, weil es auch so tabuisiert ist. Ne? Man, ja. So wie bei Daniel, es muss dasselbe Dorf sein, es muss dasselbe Landsmann sein, selbe Religion ja auch in vielen Fällen. Ich glaube, am Ende ist eigentlich, also das ist jetzt mein, da bin ich jetzt angekommen, ich glaube, es kommt gar nicht so viel auf das eine oder das andere an, sondern eher so, will man das gemeinsam hinbekommen oder nicht? Und dann ist schon so, da muss man sich halt einig sein. Wenn man sich da nicht einig ist, dann ist eh Firlefanz. folgt den beiden auf jeden Fall auf TikTok, ist ja so der Main-Kanal. Den Link haben wir unten in die Beschreibung gepackt. Wenn ihr auch Erfahrungen habt mit interkulturellen Beziehungen, dann postet gerne eure Fragen oder Erzählungen oder Geschichten unten in die Kommentare. Daumen hoch da lassen. Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Was würde Baba sagen, war ein Podcast von Funk und dem RBB. Mein Name war für die Moderation Marcella Burakia, Redaktion Franziska Wachholz, Aphrodite Zakiridou, Schnitt und Kamera Safa Tekdemir. Produziert wird das Ganze von Kanak Film, Yelda Türkmen und Markus Heidmeier. Und abgenommen wird zum RBB Klaus Schwartau und Prolo Türk.